Atmen und Trump schickt noch mehr Kräfte der Nationalgarde und auch reguläre Soldaten. Die Nachrichten dazu hat jetzt Tobias Mück.
Die US-Regierung entsendet weitere Soldaten nach Los Angeles, wo seit Tagen gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump protestiert wird. Dem Verteidigungsministerium zufolge handelt es sich um 2000 Mitglieder der Nationalgarde und etwa 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte. Am Wochenende hat Trump bereits 2000 Nationalgardisten mobilisiert gegen den ausdrücklichen Willen des kalifornischen Gouverneurs Newsom. In Los Angeles ist es am Abend wieder zur Ausschreitung gekommen. Die Polizei räumte mehrere Straßenzüge und setzte Gummigeschosse ein. Ausgelöst wurden die Proteste dadurch, dass die US-Einwanderungsbehörde bei Razzien etliche Migranten festgenommen hat. Der Berliner Senat teilt heute offiziell mit, wo das sogenannte House of Games untergebracht werden soll. Aus Kreisen der Spieleindustrie hat der RBB exklusiv erfahren, dass dafür das Lux Berlin in der Nähe der Warschauer Brücke vorgesehen ist. Sebastian Schöbel, RBB 24.
Im House of Games sollen Berlins Spieleentwickler Arbeitsräume, Fördermöglichkeiten und die Chance zum Netzwerken bekommen. An den Start gehen soll das House of Games im Frühjahr 2026 mit bis zu 15.000 Quadratmetern Fläche. Das Luxhaus war einst Heimat der Osram-Werke. Hier wurden jahrzehntelang Lampen gefertigt. Nun sollen hier große Spielefirmen und kleine Start-ups gemeinsam an den Games der Zukunft arbeiten. Größter Einzelmieter ist der französische Games-Konzern Ubisoft, bekannt durch die Spieleserien Far Cry und Assassin's Creed. Das Land Berlin hat 4,6 Millionen Euro für das House of Games bereitgestellt.
Russland hat die Ukraine erneut massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Auch die Hauptstadt Kiew war wieder betroffen. Bürgermeister Klitschko sprach von einem anhaltenden, massiven Angriff. Er rief die Einwohner auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Nach Angaben der Militärverwaltung gab es Schäden in mindestens 3 von 10 Stadtbezirken. In Odessa im Süden der Ukraine wurde nach Behördenangaben mindestens ein Mensch getötet. Schon in der Nacht davor hatte die Ukraine eine beispiellose Angriffswelle gemeldet. Nach Angaben aus Kiew war es der größte russische Drohnenangriff seit Kriegsbeginn. Ist das Verbot des rechten Magazins Compact rechtens gewesen oder nicht? Mit dieser Frage befasst sich ab heute das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. In einem Eilverfahren hatten die Richter das Verbot zunächst ausgesetzt. Jetzt steht die endgültige Entscheidung im Hauptsacheverfahren an. Aus Leipzig Silvia Stadler.
Die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, hatte das Magazin im Sommer 2024 verboten. Zur Begründung hieß es, das Magazin richte sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung. Es werde ein völkisch-nationalistisches Gesellschaftsbild propagiert. Das Bundesverwaltungsgericht hatte dieses Verbot wenige Wochen später in einer Eilentscheidung wieder aufgehoben. Der Senat erklärte zur Begründung, in dem Magazin seien zwar durchaus Beiträge mit kämpferisch-aggressiver Grundhaltung gegenüber elementaren Verfassungsgrundsätzen erschienen. Es gebe aber Zweifel, ob diese derart prägend seien, dass ein Verbot auch mit Blick auf die Meinungs- und Pressefreiheit verhältnismäßig sei.
Am Berliner Reichstag wird seit dem Abend an die Verhüllung des Gebäudes vor 30 Jahren erinnert. Der regierende Bürgermeister Wegner gab den Startschuss für die Lichtinstallation. Damit wird noch bis zum 20. Juni das Kunstprojekt des Künstlerpaars Christo und Jean-Claude von 1995 nachgestellt. Katharina Trümper, RBB 24.
Sobald es dunkel wird, tauchen Projektoren die Westfassade des Gebäudes in silbriges Licht. Immer bis 1 Uhr nachts und das 12 Nächte lang. Peter Schwenko, Mitinitiator des Projekts damals wie heute, sagte dem RBB, man wolle die Verhüllung von 1995 nicht kopieren, sondern feiern. Er hofft, dass die magische Atmosphäre von damals wiederbelebt wird. Vor 30 Jahren kamen Millionen Besucher nach Berlin, um den mit Stoffbahnen ummantelten Reichstag zu sehen.
Der britische Bestsellerautor Frederick Forsyth ist im Alter von 86 Jahren gestorben, das hat sein Literaturagent bestätigt. Forsyth wurde durch Spionageromane wie Der Schakal weltberühmt. Einige seiner Bücher wurden auch verfilmt, unter anderem Die Akte Odessa und Das vierte Protokoll. Forsyth hat nach eigenen Angaben selbst jahrelang für den britischen Auslandsgeheimdienst MI6 gearbeitet. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute meist dicht bewölkt, von Nordwesten schauerartiger Regen, vereinzelt auch Gewitter, 17 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin Eiskeller 8 Grad und in Tempelhof 12, in Brandenburg zwischen 6 in Klettwitz und 12 Grad in Perleberg. Die Zeit 6.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Christoph Kober, schönen guten Morgen. Und wir schauen heute Morgen als erstes nach Los Angeles in den Bundesstaat Kalifornien in den USA. Dort wird gerade der Konflikt um die Einwanderungspolitik von Präsident Trump ausgetragen, auch auf der Straße. Nach Razzien der Einwanderungsbehörde ICE hat es Demonstrationen gegeben und auch gewaltsame Zusammenstöße mit Sicherheitskräften. Die Reaktion des US-Präsidenten ist drastisch. Er hat die Nationalgarde nach Los Angeles geschickt. Jetzt sollen nach Angaben der Regierung auch mehrere hundert Marinesoldaten, also reguläre Soldaten, dorthin entsandt werden. Alles gegen den Willen des kalifornischen Gouverneurs. Über die Stimmung in Los Angeles unser Korrespondent Andreas Hein.
Eine Kreuzung in Paramount, einem Vorort von Los Angeles, in dem besonders viele Latinos leben. Auf der Straße sind noch die Spuren von Feuerscherben und Dreck. Genau hier tobte am vergangenen Freitag der Protest. Immer noch wirbelt jeder Windstoß Reste des Pfefferpulvers auf, das verschossen wurde. Sofort fängt es in den Augen und im Hals an zu brennen. John ist hierher gekommen, um still zu protestieren. Hinter ihm haben sich in einigem Abstand Soldaten der Nationalgarde positioniert. Er hält nichts von den Razzien der Einwanderungsbehörde. Sie gehen ja nicht gegen Kriminelle vor, sondern gegen Leute, die hier ganz normal arbeiten und eingebürgert werden wollen. Sie wollen hier nicht auf Kosten anderer leben, sondern arbeiten, um irgendwann diesen verdammt schweren Einbürgerungstest machen zu können. Ich habe amerikanische Freunde, von denen würde niemand diesen Test bestehen. In der Region Los Angeles wohnen rund 13 Millionen Menschen. Und die Hälfte davon hat Wurzeln in Süd- oder Mittelamerika. Los Angeles gehört zu den Städten, die es ablehnen, mit der Einwanderungsbehörde zu kooperieren. L.A. ist deshalb eine sogenannte Sanctuary City. Hier fühlen sich also Menschen aller Herkunft möglicherweise wohler als woanders. Ich fühle mich einfach den Menschen verbunden. So einfach. Als echter Mensch kann man es doch nicht nachvollziehen, warum hier Familien auseinandergerissen werden. Seit Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde ICE in Wohngebieten gegen Migranten ohne gültige Papiere vorgehen, um sie auszuweisen, wächst die Sorge. Genau das führt zu immer mehr Protest. Jessica lebt hier und demonstriert friedlich.
Ich sorge mich um Menschen, die ich kenne, genauso um welche, die ich nicht kenne. Was hier passiert, ist doch gegen die Menschenrechte. In so einer harten Zeit müssen wir uns in der Community doch mehr als sonst unterstützen.
Viele Autofahrer hupen und zeigen sich solidarisch.
Dass die vorbeifahrenden Autofahrer zeigen, dass sie auf unserer Seite sind, ist großartig. Zu sehen, dass alle zusammenhalten, ist herzerwärmend.
Vor 5 Tagen war in Los Angeles noch alles in Ordnung, teilt die Bürgermeisterin der Stadt am Abend mit. Sie fordert die Einwanderungsbehörde auf, stoppt die Razzien, dann endet auch der Ärger. In Paramount ist der gewaltsame Protest im Moment vorbei. Die Spuren auf der Straße sind aber noch da.
Eindrücke aus Los Angeles waren das von unserem Korrespondenten Andreas Hein. Und in einer knappen Stunde um 7:15 sprechen wir dann live mit unserem Korrespondenten dort vor Ort. Jetzt haben wir es 6:08. Der Ton zwischen Russland und der NATO wird immer rauer. Kreml-Sprecher Peskow hat die NATO gestern als Instrument der Aggression und Konfrontation bezeichnet. Grund war die Rede von NATO-Generalsekretär Rutte bei der britischen Denkfabrik Chatham House in London. Angesichts der russischen Angriffe mit hunderten Drohnen auf ukrainische Zivilisten hatte Rutte erneut einen umfassenden Aufbau der Luftverteidigung in den NATO-Staaten gefordert. Aus London unsere Korrespondentin Franziska Hoppen.
Die NATO brauche nichts Geringeres als einen Quantensprung in ihrer gemeinsamen Verteidigung, sagte NATO-Generalsekretär Mark Rutte in London. Also einen großen Fortschritt in kurzer Zeit.
The fact is, we need a quantum leap in our collective defense.
Konkret benötige das NATO-Bündnis für eine glaubwürdige Abschreckung und Verteidigung vor allem eine Verbesserung der Luft- und Raketenabwehr, und zwar um 400%.
We need a 400% increase in air and missile defense.
Zur Erklärung sagte Rutte, dass in der Ukraine deutlich werde, wie Russland Terror aus der Luft verbreite. Deshalb werde die NATO den Schutzschild für ihren Luftraum verstärken. Seit Kriegsbeginn vor 3 Jahren überzieht Russland die Ukraine immer wieder mit schweren Luftangriffen. Und Rutte betonte auch,
Russia is reconstituting its forces
with Chinese technology and producing more weapons faster than we thought.
Russland frische seine Truppen mit Hilfe chinesischer Technologien auf, produziere neue Waffen schneller als gedacht. Die NATO müsse auch ihre sogenannten Unterstützungsfähigkeiten wie Logistik, Transport und medizinische Unterstützung verdoppeln. Und es seien tausende zusätzliche Panzerfahrzeuge und Kampfpanzer sowie Millionen zusätzlicher Artilleriegeschosse nötig.
Our militaries also need thousands more armored vehicles and tanks. Millions more artillery shells.
Vor wenigen Tagen hatte die NATO in Brüssel ein riesiges Aufrüstungsprogramm beschlossen, das größte seit Jahrzehnten. Rutte sagte, er erwarte, dass sich die Mitglieder beim Gipfeltreffen gegen Ende des Monats verpflichten werden, künftig 3,5% ihres Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung zu investieren. Hinzu kämen noch einmal 1,5% des Bruttoinlandsproduktes für verteidigungsbezogene Ausgaben wie für den Ausbau von Brücken, Flugplätzen oder Häfen. Dieses Ziel entspricht den Forderungen von US-Präsident Donald Trump, der die NATO-Mitgliedstaaten gedrängt hatte, ihre Verteidigungsaufgaben auf 5% der jährlichen Wirtschaftsleistung zu erhöhen. Rutte betonte, Hoffnung sei keine Strategie, sondern
we will build a better NATO. One that is stronger, fairer and more lethal.
Man werde eine bessere NATO bilden, die stärker, fairer und, so Rutte wörtlich, tödlicher sei.
Franziska Hoppen war das über die Grundsatzrede von NATO-Generalsekretär Rutte in London. 6:11 jetzt. Vorsicht vor Betrug auf Dating-Apps oder in sozialen Medien. Hinter einer vielversprechenden Kontaktaufnahme, einem hübschen Bild, können kriminelle Netzwerke stecken, die an das Geld der Nutzer ran wollen. Eine Art Cyber-Mafia ist das. Die ARD-Reporterinnen Angelika Henkel, Christiane Justus und Svea Eckert sind den Spuren der Täter gefolgt und haben mit Insidern und Opfern gesprochen.
Es begann mit dem Foto einer Frau bei Instagram. Und Patrick K. aus Hannover hätte nicht gedacht, dass ihn der kleine Flirt mit der schönen Unbekannten tausende Euros kosten würde.
Sie sah schon attraktiv aus, war halt asiatisch. Ich hatte es eher vielleicht Richtung China erstmal vermutet.
Sie schreiben sich über Tage. Was dann geschieht, passiert vielen Männern. Aber nur wenige trauen sich offen darüber zu sprechen. Es wird privater. Patrick K. lässt sich auf einen Sexchat ein. Auch vor der Kamera. Doch mitten im delikatesten Moment, Abbruch, ein Mann meldet sich.
Da hieß es dann nur, ich sollte jetzt entweder zahlen oder er schickt jetzt das denen zu, die Bilder und die Nachricht von der Sache.
Das peinliche, heimlich aufgenommene Video an all seine Freunde und Familie. Was Patrick K. nicht ahnt, solch und anderer Betrug wird mittlerweile im industriellen Stil betrieben. Auf der anderen Seite der Welt, in Südostasien, in Ländern wie Kambodscha oder Myanmar. Heimliche Aufnahmen zeigen, die Täter sitzen Seite an Seite vor Computern und Handys in großen Bürokomplexen. Es ist perfekt durchorganisiert. Doch die Ausmaße sind nicht das Einzige, was Sorge macht, sagt Benedikt Hofmann. Er analysiert für die Vereinten Nationen von Bangkok aus die Region.
Es gibt eine sehr enge Verbindung zwischen Online-Kriminalität und diesen Betrugszentren und dem Menschenhandel. Wir sehen, dass viele Menschen in diesen Zentren arbeiten, die dort nicht freiwillig sind, die dort gehalten werden wie Sklaven und von denen verlangt wird, andere zu betrügen, anderen das Geld abzunehmen. Und zwar unter Umständen, wie man sich das wirklich nicht vorstellen will.
Moderne Sklaverei, so nennt die UNO das, was in Südostasien passiert, aber Europa, Deutschland betrifft. Yihao Lu aus China war so ein Cybersklave. Versprochen hatten sie ihm einen Job als Übersetzer in Thailand. Doch er wurde ins Nachbarland Myanmar gebracht und dort gezwungen, Menschen aus der Ferne reinzulegen und abzuzocken. Er berichtet von Elektroschocks und anderen Strafen für diejenigen, die nicht genug Geld machen. Videos belegen das.
The cartel warned me, if I do not obey what they're...
Das Kartell drohte mir, wenn du nicht gehorchst, dann bestrafen wir dich. Wir foltern dich oder verkaufen dich an andere. Ich stand neben mir, dachte nur, ich bin dafür nicht gemacht. Das hier ist wie in einer Netflix-Serie oder einer True-Crime-Doku.
Moderne Sklaverei dort und abgezockte Menschen wie Patrick K. hier. Er hat seinen Fall bei der Polizei angezeigt. In der Hoffnung, das erpresste Geld zurückzubekommen oder den Tätern das Handwerk zu legen. Aber die Akte ist auch nach Monaten sehr dünn, die Ermittlungen eingestellt. Die Justiz sieht keine Chance, den weit entfernten Tätern auf die Spur zu kommen. Auch deshalb hat Patrick K. sich entschlossen, seine Geschichte zu erzählen, um andere zu warnen.
Also Vorsicht vor Betrug auf Dating-Apps. Die ARD-Recherche können Sie heute Abend im Ersten sehen in einer Dokumentation um 22.50 Uhr oder schon jetzt in der ARD-Mediathek. Jetzt ist es 6.15 Uhr, hier ist der RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung vor sich auf der B101 Bad Liebenwerda-Trebin. Zwischen Luckenwalde und Woltersdorf sind Rehe auf der Fahrbahn.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die Fußball Nations League ist rum und das Final Four, das Abschlussturnier in Deutschland, hatte es nochmal in sich. Portugal ist der Sieger nach einem knappen Sieg im Finale gegen Spanien. Tja, und die deutsche Mannschaft, die hat eine Ernüchterung erlebt. Zwei Spiele, zwei Niederlagen. Fußballreporter Florian Eckel zieht eine Bilanz der Nations League Endrunde ziemlich genau ein Jahr vor der nächsten Weltmeisterschaft.
Sie haben vom Feeling her ein gemischtes Gefühl. Trotz der beiden Niederlagen hat DFB-Kapitän Joshua Kimmich Hoffnung für das kommende Länderspieljahr.
Wenn wir von der Mentalität, von der Einstellung, von der Bereitschaft bei 100% sind, so wie in der ersten Halbzeit, dann können wir auch ein europäisches Top-Team wie die Franzosen schlagen.
Diese Einschätzung wird jedoch mit einem großen Aber ergänzt.
Wenn wir das nicht sind, das haben wir gegen die Portugiesen gesehen, dann wird es schwierig, nicht nur gegen die Top-Mannschaften, sondern dann wird es auch in der Quali schwierig.
Trotz der beiden Niederlagen bei der Mini-Heim-EM gegen Portugal und Frankreich bleiben die Träume des Bundestrainers ein Jahr vor der WM groß.
Wenn wir da antreten und wenn wir so spielen wie heute in der Quali, dann werden wir da antreten, haben wir auch große Lust, das Turnier zu gewinnen.
Bundestrainer Nagelsmann hat aber noch einiges zusammenzuschustern. Offensiv hätte das DFB-Team Frankreich in der ersten Hälfte zerlegen können, wie Maxi Mittelstädt bestätigt.
Wir haben es versäumt, in der ersten Halbzeit das ein oder andere Tor zu machen. Ja, das haben wir nicht getan, deswegen müssen wir da an der Chancenverwertung arbeiten.
Gegen die Franzosen 5 gute Chancen allein in den ersten 6 Minuten. Dazu ein Pfostentreffer von Wirtz. Positiv ist, das Kreieren von Möglichkeiten klappt. Aber die Abwehr-Performance hat einige Fans nicht überzeugt.
Hoffentlich defensiv auch mal ein bisschen stabiler stehen.
Defensiv müsste man definitiv noch mal ein bisschen arbeiten, dass man da sicherer wird.
Ja, also die Abstimmung, das war nicht vorhanden. Also das darf nicht passieren.
Auch die Torgefahr bei Standardsituationen war diesmal nicht vorhanden. Dabei sieht Julian Nagelsmann gleich in zweifacher Hinsicht Steigerungspotenzial.
Wir waren standardmäßig eigentlich in der Nations League herausragend gut. Heute war man sehr konteranfällig, muss man auch sagen. Das haben wir nicht gut in der Restverteidigung verteidigt. Da war fast jede Standardsituation eine Chance für die. Das können wir besser machen.
Jetzt heißt es für ihn aber erstmal durchschnaufen. Jedoch nicht nur.
Es ist schon auch ein bisschen was zu planen für die WM. Also können sich alle beruhigen. Ich liege jetzt nicht nur am Strand, schon auch mal, aber nicht nur.
Im September stehen dann die ersten WM-Qualifikationsspiele an. Sich nur zu qualifizieren, wird Julian Nagelsmann und seinen Spielern aber nicht reichen.
Florian Eckel war das zur Nations League Endrunde. Und damit noch ein Blick zum Basketball, genauer gesagt in die Profiliga in den USA und Kanada. Dort haben die Oklahoma City Thunder, die Mannschaft um den deutschen Profi Isaiah Hartenstein, Spiel 2 der Finalserie gewonnen. Gegen die Indiana Pacers hat sich Oklahoma in eigener Halle mit 123 zu 107 durchgesetzt. Und damit hat das Team zum 1:1 in der Serie ausgeglichen. Für den Titel muss man 4 Spiele in der Best-of-Seven-Serie gewinnen. Tesla ist der größte private Arbeitgeber in Brandenburg und kaum ein anderes Unternehmen wird so mit seinem Chef in Verbindung gebracht wie der E-Auto-Hersteller mit Elon Musk. Dessen enge Verbindungen in die US-Politik, tja, die werden von vielen Menschen kritisch gesehen, doch dem Werk in Grünheide hat das offenbar nicht geschadet, wie unser Reporter herausgefunden hat. Die Reportage dazu aus Brandenburg hören Sie hier im Programm um kurz vor 9:30 oder schon jetzt online auf inforadio.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice
mit Tobias Mück.
A2 Berlin Richtung Magdeburg zwischen Thesen und Burg Ost ist wegen Bergungsarbeiten nur die linke Spur frei. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Spreeau, die Abfahrt Königs-Wusterhausen ist wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Stadtverkehr Berlin, an diesen neuen Baustellen müssen Sie ab heute mit Behinderungen rechnen. Charlottenburg Nord auf dem Saatwinkler-Damm ist in Richtung Beuße-Straße zwischen Friedrich-Olbrich-Damm und Riedemann-Weg für etwa 2 Wochen nur eine Spur frei. Mitte der Tunnel Alexanderplatz wird in Richtung Leipziger Straße bis Donnerstag früh gesperrt. Und bei der U-Bahn entfallen die Linien U1 und U3 bis Ende des Monats zwischen Wittenbergplatz und Gleisdreieck. Sie können auf die U2 ausweichen, der Bahnhof Kurfürstenstraße bleibt geschlossen. In Wilmersdorf ist die Spichernstraße bis Mitte Juli zwischen Schaperstraße und Bundesallee in Richtung Hohenzollerndamm wegen Schäden am U-Bahn-Tunnel gesperrt. Für die U3 fahren weiterhin Busse zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz.
6.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Morgen. Zunächst hatte es friedliche Proteste gegeben in Los Angeles gegen Razzien der US-Einwanderungsbehörde, auch in Wohngegenden. Doch dann heizt sich die Lage auf, auch weil Donald Trump unaufgefordert die Nationalgarde nach Kalifornien beordert und der US-Präsident schickt noch mehr Kräfte. Tobias Mück mit den Nachrichten.
Die US-Regierung entsendet weitere Soldaten nach Los Angeles, wo seit Tagen gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump protestiert wird. Dem Verteidigungsministerium zufolge handelt es sich um 2000 Mitglieder der Nationalgarde und etwa 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte. Am Wochenende hat Trump bereits 2000 Nationalgardisten mobilisiert gegen den ausdrücklichen Willen des kalifornischen Gouverneurs Newsom. In Los Angeles ist es am Abend wieder zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei räumte mehrere Straßenzüge und setzte Gummigeschosse ein. Ausgelöst wurden die Proteste dadurch, dass die US-Einwanderungsbehörde bei Razzien etliche Migranten festgenommen hat. Der Berliner Senat gibt heute bekannt, an welchem Standort das sogenannte House of Games eingerichtet werden soll. Wie der RBB exklusiv aus Kreisen der Spieleindustrie erfahren hat, ist dafür das Lux Berlin in der Nähe der Warschauer Brücke vorgesehen. Dort sollen sich vom kommenden Jahr an Unternehmen der Gamesbranche, aber auch Kultur- und Bildungsinstitutionen niederlassen. Ähnliche Projekte gibt es auch in anderen deutschen Städten, aber nicht in dieser Größe. Das Land Berlin stellt 4,6 Millionen Euro bereit. Zur Gamesbranche zählen mehr als 300 Unternehmen in Berlin und Brandenburg. Sie erwirtschaften einen Jahresumsatz von etwa 500 Millionen Euro. Russland hat die Ukraine erneut massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Auch die Hauptstadt Kiew war wieder betroffen. Bürgermeister Klitschko sprach von einem anhaltenden massiven Angriff. Er rief die Einwohner auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Nach Angaben der Militärverwaltung gab es Schäden in mindestens 3 von 10 Stadtbezirken. In Odessa im Süden der Ukraine wurde nach Behördenangaben mindestens ein Mensch getötet. Schon in der Nacht davor hatte die Ukraine eine beispiellose Angriffswelle gemeldet. Nach Angaben aus Kiew war es der größte russische Drohnenangriff seit Kriegsbeginn. Die Bundesregierung stellt am Vormittag den Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr vor. Schon jetzt ist bekannt, dass die Zahl der politisch motivierten Straftaten deutlich gestiegen ist. Hauptstadtkorrespondent Uli Haug.
In diesem Jahr steht die Präsentation des Verfassungsschutzberichts auch unter dem Eindruck des Rechtsstreits zwischen Verfassungsschutz und AfD. Das Bundesamt hatte die Partei Anfang Mai zur gesichert rechtsextremistischen Bestrebung hochgestuft. Dagegen setzte sich die AfD mit einem Eilantrag zur Wehr. Außerdem ist zu erwarten, dass der Verfassungsschutz auch weiterhin ein hohes Maß an russischer Einflussnahme in Deutschland feststellen wird. Dazu gehören neben klassischer Spionage Desinformationskampagnen und Sabotage.
Am Berliner Reichstag wird noch bis Ende nächster Woche an die Verhüllung des Gebäudes vor 30 Jahren erinnert. Der regierende Bürgermeister Wegner gab am Abend den Startschuss für eine Lichtinstallation. Mit 24 Hochleistungsbeamern wird nach Einbruch der Dunkelheit das Werk des Künstlerpaars Christo und Jean-Claude an die Westfassade projiziert. Die Reichstagsverhüllung hatte 1995 weltweit für Aufsehen gesorgt und Millionen Besucher nach Berlin gelockt. Fahrgäste müssen sich auf den Berliner U-Bahn-Linien 1 und 3 ab heute auf Einschränkungen einstellen. Die Linien sind bis Ende des Monats zwischen Gleisdreieck und Wittenbergplatz unterbrochen. Svetlana Oheim, RBB 24.
Bis zum 29. Juni, also knapp 3 Wochen lang, werden in dem Bereich Schwellen erneuert. Die U1 fährt in der Zeit nur zwischen Uhlandstraße und Wittenbergplatz. Die U3 zwischen Krummelanke und Spichernstraße. Dort wird ja weiter die Tunneldecke repariert. Zur Umfahrung empfiehlt die BVG die U2, Busse bzw. den Ersatzverkehr zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz.
Der britische Bestsellerautor Frederick Forsyth ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Das hat sein Literaturagent bestätigt. Forsyth wurde durch Spionageromane wie Der Schakal weltberühmt. Einige seiner Bücher wurden auch verfilmt, unter anderem Die Akte Odessa und Das vierte Protokoll. Forsyth hat nach eigenen Angaben selbst jahrelang für den britischen Auslandsgeheimdienst MI6 gearbeitet. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute meist dicht bewölkt, von Nordwesten schauerartiger Regen, vereinzelt auch Gewitter, 17 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin Eiskeller 8 Grad und in Tempelhof 12, in Brandenburg zwischen 6 in Klettwitz und 12 Grad in Perdeberg. Die Zeit 6.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter geht's mit Christoph Kober im Studio. Schönen guten Morgen. Es ist das bestgehütete Geheimnis der Berliner Computerspielszene, das House of Games. Es soll kleinen und großen Entwicklerfirmen die bestmögliche Umgebung liefern, um neue Spiele zu entwickeln. Und es ist ein zentraler Bestandteil im Plan des Senats, Berlin zur deutschen Games-Hauptstadt zu machen, dieses House of Games. Der Standort soll eigentlich erst heute Mittag bekannt gegeben werden, aber der RBB hat ihn aus Kreisen der Spieleindustrie schon erfahren. Es ist das historische Lux-Haus an der Warschauer Brücke in Berlin-Friedrichshain. Unser landespolitischer Reporter Sebastian Schöbel mit weiteren Details.
Das House of Games soll der Anlaufpunkt für Berlins Spieleentwickler werden. Einerseits für flexibel anzumietende Büros, andererseits für Hilfe bei staatlicher Förderung und vor allem das brancheninternen Netzwerken. Der Standort war monatelang mit strenger Geheimhaltung vorbereitet worden. Am Mittag soll er offiziell bekannt gegeben werden. An den Start gehen soll das House of Games im Frühjahr 2026 mit bis zu 15.000 Quadratmetern Fläche. Größter Einzelmieter ist der französische Games-Konzern Ubisoft, bekannt durch Spieleserien wie Far Cry und Assassin's Creed. Rund 20 weitere Firmen haben bereits Interesse angemeldet, darunter bekannte Berliner Entwicklerstudios und kleine unabhängige Firmen, die sogenannten Indies. Auch das Computerspielemuseum und die weltweit größte Videospielesammlung sollen in das House of Games einziehen. Dafür muss allerdings noch die Finanzierung geklärt werden. Das Land Berlin hat 4,6 Millionen Euro für das House of Games bereitgestellt. Das Lux-Haus an der Warschauer Brücke war einst Heimat der Osram-Werke. Hier wurden jahrzehntelang Lampen gefertigt. Nun sollen hier große Spielefirmen und kleine Start-ups gemeinsam an den Games der Zukunft arbeiten.
Sebastian Schöbel war das, unser landespolitischer Reporter, zum neuen House of Games in Berlin. Und über dieses House of Games, den neuen Standort in Berlin-Friedrichshain und was sie sich von der Spielebranche insgesamt in Berlin erhofft und erwartet, darüber spreche ich mit der Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey von der SPD. In rund einer Viertelstunde um 6.45 Uhr sind wir zum Interview verabredet. Jetzt haben wir es 6.27 Uhr. Welche Gefahr geht von Extremisten aus? Das ist eine der Fragen, mit denen sich das Bundesamt für Verfassungsschutz beschäftigt. Heute Vormittag stellt die Behörde den Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr vor. Was das für ein Bericht ist, dazu Uli Haug aus unserem Hauptstadtstudio.
Der Verfassungsschutzbericht kommt einmal im Jahr und ist mehrere hundert Seiten stark. Er ist grob gesagt eine Art Lagebewertung des Inlandsgeheimdienstes für Rechts- und Linksextremismus, aber auch für Islamismus, Terrorismus und Spionage. Also die Verfassungsschützer bewerten, welche Gruppierungen besonders gefährlich für unsere Demokratie sind. In diesem Jahr steht die Präsentation des Berichts auch unter dem Eindruck eines Rechtsstreits zwischen Verfassungsschutz und AfD. Das Bundesamt hatte die Partei Anfang Mai ja zur gesichert rechtsextremistischen Bestrebung hochgestuft. Dagegen setzte sich die AfD dann mit einem Eilantrag zur Wehr und bis zu einer Entscheidung des Gerichts ist die neue Einstufung der AfD erstmal auf Eis gelegt.
Welche Entwicklungen im Bericht für das vergangene Jahr zu erwarten sind, dazu nochmal unser Hauptstadtkorrespondent.
Also Mitte Mai hat das Bundeskriminalamt einen Anstieg der politisch motivierten Straftaten um über 40% quer durch alle Extremismusbereiche präsentiert. Die Sicherheitsbehörden erfassten rund 84.000 Fälle, das ist ein neuer Höchststand. Und daraus lassen sich zumindest Trends ableiten. Denn grundsätzlich haben der Nahostkonflikt und die Wahlen 2024 zum drastischen Anstieg dieser politisch motivierten Straftaten geführt. Etwas mehr als die Hälfte davon waren rechtsmotiviert. Auch die Zahl sogenannter antisemitischer Straftaten stieg deutlich. Außerdem ist zu erwarten, dass der Verfassungsschutz auch weiterhin ein hohes Maß an russischer Einflussnahme in Deutschland feststellen wird. Dazu gehören neben klassischer Spionage auch Desinformationskampagnen und Sabotage. Und da hat es in den vergangenen Monaten eben viele spektakuläre Fälle gegeben.
Und was dann im Detail drinsteht im Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2024, das erfahren wir ab 11 Uhr. Dann wird der Bericht offiziell vorgestellt. Uli Haug war das aus unserem Hauptstadtstudio mit Einzelheiten vorab. 6.30 Uhr die Zeit. Migration und die Rechte von Einwanderern sind Themen, die nicht nur uns hier in Deutschland beschäftigen. In Italien gab es dazu sogar eine Volksabstimmung. Eine Frage dabei: Sollten EU-Einwanderer nicht schon nach 5 statt nach 10 Jahren die italienische Staatsbürgerschaft erhalten können? Aber wie das mit direkter Demokratie oft so ist, die Beteiligung an der Abstimmung war eher niedrig. Was das bedeutet, dazu unsere Korrespondentin Anna Giordano.
Die meisten Menschen gingen in der Toskana zur Wahl. Dort erreichte die Wahlbeteiligung knapp 40%. In anderen Regionen Italiens waren es weniger. Das Latium mit der Hauptstadt Rom kam auf 31%. Damit ist das Referendum gescheitert. Es war von Nichtregierungsorganisationen in Italien angestoßen und von den linken Oppositionsparteien unterstützt worden. Um gesetzesrelevante Änderungen herbeizuführen, hätten sich mindestens 50% der stimmberechtigten Wählerinnen und Wähler beteiligen müssen. Die rechten Regierungsparteien Italiens hatten sich bei dem Referendum fast vollständig enthalten und auch der Bevölkerung empfohlen, dies zu tun. Ministerpräsidentin Meloni hatte betont, sie unterstütze die Themen des Volksentscheids nicht. Das gescheiterte Referendum wird nun als Rückhalt für die rechten Parteien und Melonis Regierung gedeutet. Von den Menschen, die abgestimmt hatten, sprachen sich rund 60% dafür aus, dass Nicht-EU-Einwanderer die italienische Staatsbürgerschaft schon nach 5 Jahren bekommen. Bisher sind es in Italien 10 Jahre. Neben der Staatsbürgerschaftsfrage standen 4 weitere Punkte zur Abstimmung, bei denen es um den stärkeren Schutz von Arbeitnehmern ging, etwa bei Kündigungen, prekären Arbeitsverhältnissen und Arbeitsunfällen. Diese Themen erhielten von den Wählenden rund 80% Zustimmung.
Anna Giordano war das aus Rom um 6.32 Uhr. Dunkelheit, Kälte und extrem hoher Druck. Die Tiefsee ist ein unwirtlicher Ort und nur ein Bruchteil davon ist bereits erforscht. In der Tiefsee ruhen aber auch Bodenschätze wie Nickel oder Kobalt. Ob diese Rohstoffe abgebaut werden sollen, das ist umstritten. Bei einer großen Ozeankonferenz der Vereinten Nationen in Nizza sprechen über 100 Länder und 40 Organisationen genau darüber. Und da wurde gestern gefordert, es soll zumindest eine vorsorgliche Pause beim Abbau geben. Aus Nizza berichtet unsere Korrespondentin Caroline Diller.
Knapp 40 Staaten haben sich in einer gemeinsamen Erklärung für ein Moratorium beim Tiefseebergbau ausgesprochen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fordert seit 2022, den Abbau von Rohstoffen in der Tiefsee langfristig zu verbieten und hat diesen Appell in Nizza wiederholt. Ich bin nicht gegen wirtschaftliche Aktivitäten, im Gegenteil. Aber ich halte es für Wahnsinn, ausbeuterische Aktivitäten zu starten, die die Meeresböden der Tiefsee und ihre Artenvielfalt völlig durcheinander bringen und zerstören, die große CO2-Kommen freisetzen könnten, wenn wir über all das nichts wissen. Wissenschaftler warnen schon lange vor den Folgen des sogenannten Deep Sea Mining auf Ökosysteme, die in weiten Teilen noch unerforscht sind. Ohne Donald Trump beim Namen zu nennen, richtete Macron deutliche Worte an seinen amerikanischen Amtskollegen. Die Tiefseeböden stünden nicht zum Verkauf, ebenso wenig wie Grönland zu haben sei oder man die Antarktis kaufen könne.
Les abysses ne sont pas à vendre, pas plus que le Groenland n'est à prendre, pas plus que l'Antarktik ou la haute mer ne sont à vendre.
US-Präsident Donald Trump hatte im April ein Dekret unterzeichnet, das es erlaubt, nicht nur in amerikanischen Gewässern nach Metallen wie Nickel oder Kobalt zu schürfen, sondern auch in internationalen Gewässern. Das verstoße gegen das Völkerrecht, heißt es in der Erklärung aus Nizza. Auch Deutschland hat sie unterzeichnet und setzt sich für eine vorsorgliche Pause beim Tiefseebergbau ein. Bei der Ozeankonferenz stellt die Bundesregierung außerdem ein Projekt vor, um Altmunition aus den Meeren zu bergen. Umweltminister Carsten Schneider von der SPD.
Ja, wir haben aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sehr viele Altmunition, verklappte Munition, aber eben auch Blindgänger. Wir wissen etwa, wo die liegen. Und nach 80, 90, 100 Jahren rosten die Korrosion und es könnte eine Verschmutzung der Nordsee und der Ostsee geben. Deswegen wollen wir sie jetzt bergen. Dazu haben wir 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt und bauen so eine Plattform, um das Ganze technisch auch zu bergen zu können. Und ich glaube, dass wir damit auch Pionierarbeit leisten, auch für andere Regionen der Welt.
Noch bis Freitag verhandeln in Nizza Vertreter von mehr als 100 Staaten und 40 internationalen Organisationen über einen besseren Schutz der Meere und Ozeane. Verbindliche Verträge werden am Ende dabei nicht herauskommen. Vielmehr sollen die Staaten Aktionspläne aufstellen, in denen sie ihre eigenen Maßnahmen und Zeitpläne festschreiben.
Soweit Caroline Diller aus Nizza. Jetzt haben wir 6.35 Uhr, hier ist der RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Freienbrink und Dreieck Spreeau liegt ein totes Tier auf der linken Spur.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
In London geht's heute weiter zur Sache. Dort verhandeln heute Vertreter der USA und Chinas über die Handelsbeziehungen der beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Dabei geht's um Zölle, aber auch um den Export seltener Erden, die für die Herstellung von der Elektronik wichtig sind, die wir alle im Alltag mittlerweile zu schätzen wissen. Bei mir im Studio ist Jonas Pospesch aus unserer Wirtschaftsredaktion. Guten Morgen, Jonas.
Guten Morgen.
Wer verhandelt da in London?
Ja, das ist eine relativ hochkarätig besetzte Delegation. Für China ist Vizepremier He Lifeng dabei. Das ist ein sehr einflussreicher Wirtschaftspolitiker. Der gilt auch als enger Vertrauter von Premier Xi Jinping. Auf US-Seite sind Finanzminister Scott Bessent und Handelsminister Howard Lutnick vertreten. Angebahnt wurden die Gespräche durch ein Telefonat zwischen den Staatschefs Donald Trump und Xi Jinping. Also das ist ein wirklich wichtiges Treffen.
Und an der Stelle sei gesagt, dass Xi Jinping Staats- und Parteichef ist und nicht Premierminister. Aber das weißt du natürlich. Holen wir uns nochmal ab. Wie ist der Stand zwischen den USA und China in Sachen Handel? Das war ein ziemliches Hin und her bislang.
Ja, Donald Trump hat Zölle gegen chinesische Importe ja verhängt und dann später erhöht auf fast 150%. China hatte mit Gegenzöllen geantwortet und den Export von seltenen Erden eingeschränkt. Die sind sehr wichtig für die Elektroindustrie und China hat auf viele eine Art Quasi-Monopol. Mitte Mai gab es dann Annäherungen nach Gesprächen in Genf. Die Zölle wurden für Verhandlungen zeitweise reduziert. China wollte nicht tarifäre Gegenmaßnahmen aussetzen, wie eben diese Exportkontrollen für seltene Erden. Das ging Donald Trump wohl nicht schnell genug, wird gemutmaßt. Er eskalierte weiter mit Sanktionen. Unternehmen sollen KI-Chips des chinesischen Anbieters Huawei nicht verwenden. Der Export von Software für das Design von Computerchips nach China wird verboten. Und vor dieser ja sehr angespannten Gemengelage finden die Gespräche jetzt statt.
Und diese Gespräche haben gestern schon begonnen. Gibt es irgendeinen Zwischenstand, den du vermelden kannst?
Es gibt nichts Konkretes. Die chinesische Seite hält sich komplett bedeckt. Donald Trump hat in Washington gesagt, man käme gut mit China zurecht und er bekäme nur gute Berichte. Aber wir wissen, Trump sagt sowas gerne. Ob das mit der Wirklichkeit übereinstimmt, ist dann fraglich.
Genau beobachtet werden solche Unterredungen auch von den Leuten, die am Finanzmarkt aktiv sind. Was bedeuten diese Gespräche für die Börsen?
Ja, das ist auf jeden Fall Thema Nummer eins, wie du sagst. Die Indizes an den Börsen in Tokio und Shanghai haben heute Morgen zugelegt, in Erwartung von Ergebnissen aus den Gesprächen in London. An der Wall Street hat sich gestern dagegen wenig bewegt. Lediglich die Aktien von Chipunternehmen wie Qualcomm, AMD und Nvidia haben zugelegt. Allerdings kann man davon ausgehen, wenn konkrete Ergebnisse dieser Verhandlungen da sind, werden sicher auch die US-Börsen entsprechend reagieren.
Also in London verhandeln die USA und China weiter über ihre zuletzt angespannten Handelsbeziehungen. Jonas Pospesch war das aus unserer Wirtschaftsredaktion. Vielen Dank. Wir schauen jetzt aufs Wetter für Berlin und Brandenburg und auf die aktuellen Temperaturen. Die liegen in Berlin zwischen 9 und 12 Grad. 12 Grad haben wir auch in Cottbus, 11 Grad in Prenzlau maximal. 17 bis 22 Grad sind heute drin. Dazu gibt es meist dichte Wolken und im Verlauf von Nordwesten her schauerartigen Regen. Später kann es dann sogar vereinzelt Gewitter geben.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Tobias Mück, bitte.
A2 Berlin Richtung Magdeburg zwischen Zeeser und Burg Ost. Stau wegen Bergungsarbeiten. Dort ist nur die linke Spur frei. Aktuell eine Stunde Verzögerung. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Spree-Au. Die Abfahrt Königs Wusterhausen ist wegen Bergungsarbeiten gesperrt. A15 Richtung Dreieck-Spreewald zwischen Rogosen und Cottbus Süd. Stockender Verkehr wegen Bauarbeiten plus 10 Minuten. B158 Richtung Berlin zwischen der A10 Abfahrt Hohenschönhausen in Blumberg und Ahrensfelde Stau. 10 Minuten mehr Fahrzeit. Stadtverkehr Berlin. Etwas Geduld brauchen Sie gerade auf der A100 Richtung Wedding ab Detmolder Straße und in Köpenick auf der Ruder-Früh-Allee Richtung Wohlheide. Mitte der Tunnel Alexanderplatz ist in Richtung Leipziger Straße bis Donnerstag früh gesperrt. Der Verkehr wird über die oberirdische Parallelfahrbahn geführt. Bei der S-Bahn wird gebaut. Bis heute Betriebsschluss wird die S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet. Zwischen Bornholmer Straße und Waldmannslust fahren Busse.
Es wird 6.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Morgen. 2000 Nationalgardisten hat Donald Trump bereits nach Los Angeles beordert. Sie sollen Menschen und Gebäude schützen vor den Protesten gegen Trumps Migrationspolitik, wie er sagt. Nun sollen weitere Kräfte inklusive regulärer Soldaten folgen. Tobias Mück hat die Nachrichten.
US-Präsident Trump schickt als Reaktion auf die anhaltenden Proteste weitere Soldaten nach Los Angeles. Laut Verteidigungsministerium handelt es sich um 2000 Mitglieder der Nationalgarde und etwa 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte. Die teils gewaltsamen Proteste richten sich gegen das rigide Vorgehen der Einwanderungsbehörde gegen Migranten. Aus Los Angeles, Andreas Hein.
Kaliforniens Gouverneur Newsom teilt mit, dass die Soldaten nur geschickt würden, um Chaos zu provozieren. Er selbst beordert jetzt zusätzliche 800 Polizeikräfte nach Los Angeles, die für Sicherheit sorgen sollen. Bürgermeisterin Karen Bass kritisierte den Einsatz der Soldaten ebenfalls heftig. Das alles sei wohl ein Experiment von Präsident Trump, der damit prüfen wolle, wie weit er gehen könne. Ihre Botschaft: Bleibt ruhig, haltet zusammen, demonstriert friedlich. Ihrer Kenntnis nach gab es heute weitere Razzien der Einwanderungsbehörde.
Der Berliner Senat gibt heute bekannt, an welchem Standort das sogenannte House of Games eingerichtet werden soll. Wie der RBB exklusiv aus Kreisen der Spieleindustrie erfahren hat, ist dafür das Lux Berlin in der Nähe der Warschauer Brücke vorgesehen. Dort sollen sich vom kommenden Jahr an Unternehmen der Gamesbranche, aber auch Kultur- und Bildungsinstitutionen niederlassen. Ähnliche Projekte gibt es auch in anderen deutschen Städten, aber nicht in dieser Größe. Das Land Berlin stellt 4,6 Millionen Euro bereit. Zur Gamesbranche zählen mehr als 300 Unternehmen in Berlin und Brandenburg. Sie erwirtschaften einen Jahresumsatz von etwa 500 Millionen Euro. Russland hat die Ukraine erneut massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Auch die Hauptstadt Kiew war wieder betroffen. Bürgermeister Klitschko sprach von einem anhaltenden massiven Angriff. Er rief die Einwohner auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Nach Angaben der Militärverwaltung gab es Schäden in mindestens 3 von 10 Stadtbezirken. In Odessa im Süden der Ukraine wurde nach Behördenangaben mindestens ein Mensch getötet. Schon in der Nacht davor hatte die Ukraine eine beispiellose Angriffswelle gemeldet. Nach Angaben aus Kiew war es der größte russische Drohnenangriff seit Kriegsbeginn. Ist das Verbot des rechten Magazins Compact rechtens gewesen oder nicht? Mit dieser Frage befasst sich ab heute das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. In einem Eilverfahren hatten die Richter das Verbot zunächst ausgesetzt. Jetzt steht die endgültige Entscheidung im Hauptsacheverfahren an. Aus Leipzig, Silvia Stadler.
Die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, hatte das Magazin im Sommer 2024 verboten. Zur Begründung hieß es, das Magazin richte sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung. Es werde ein völkisch-nationalistisches Gesellschaftsbild propagiert. Das Bundesverwaltungsgericht hatte dieses Verbot wenige Wochen später in einer Eilentscheidung wieder aufgehoben. Der Senat erklärte zur Begründung, in dem Magazin seien zwar durchaus Beiträge mit kämpferisch-aggressiver Grundhaltung gegenüber elementaren Verfassungsgrundsätzen erschienen. Es gebe aber Zweifel, ob diese derart prägend seien, dass ein Verbot auch mit Blick auf die Meinungs- und Pressefreiheit verhältnismäßig sei.
Am Berliner Reichstag wird seit dem Abend an die Verhüllung des Gebäudes vor 30 Jahren erinnert. Der regierende Bürgermeister Wegner gab den Startschuss für die Lichtinstallation. Damit wird noch bis zum 20. Juni das Kunstprojekt des Künstlerpaars Christo und Jean-Claude von 1995 nachgestellt. Katharina Trümper, RBB 24.
Sobald es dunkel wird, tauchen Projektoren die Westfassade des Gebäudes in silbriges Licht. Immer bis 1 Uhr nachts und das 12 Nächte lang. Peter Schwenko, Mitinitiator des Projekts damals wie heute, sagte dem RBB, man wolle die Verhüllung von 1995 nicht kopieren, sondern feiern. Er hofft, dass die magische Atmosphäre von damals wiederbelebt wird. Vor 30 Jahren kamen Millionen Besucher nach Berlin, um den mit Stoffbahnen ummantelten Reichstag zu sehen.
Der britische Bestsellerautor Frederick Forsyth ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Das hat sein Literaturagent bestätigt. Forsyth wurde durch Spionageromane wie Der Schakal weltberühmt. Einige seiner Bücher wurden auch verfilmt, unter anderem Die Akte Odessa und Das vierte Protokoll. Forsyth hat nach eigenen Angaben selbst jahrelang für den britischen Auslandsgeheimdienst MI6 gearbeitet. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute meist dicht bewölkt, von Nordwesten schauerartiger Regen, vereinzelt auch Gewitter, 17 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin Eiskeller 8 Grad und in Tempelhof 12, in Brandenburg zwischen 6 in Klettwitz und 12 Grad in Perleberg. Morgen erst bewölkt, später ein freundlicher Wechsel aus Sonne und Wolken und meist trocken bei 18 bis 21 Grad. Die Zeit 6.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter für Sie im Studio Christoph Kober. Schönen guten Morgen. Sie haben es heute Morgen schon bei uns gehört. Es steht fest, das House of Games, also dieses Biotop, das Berlin der Gaming-Branche zur Entwicklung anbietet, das soll im Lux-Haus in Berlin-Friedrichshain nahe der Warschauer Brücke untergebracht werden. Früher wurden auf dem Gelände Glühlampen gefertigt. In Zukunft soll dort Spieleentwicklern ein Licht aufgehen und darauf, dass die Erleuchtung dann auch in kommerziellen Erfolg umschlägt. Darauf hofft auch die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey von der SPD. Die sagt nämlich, die Gaming-Branche ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Hauptstadtregion. Guten Morgen, Frau Giffey.
Ja, schönen guten Morgen.
Bevor wir in Medias Res gehen, was war das letzte Spiel, das Sie auf dem Handy oder einem anderen Gerät gespielt haben?
Ich habe geworben für unser erstes E-Sports-Team Berlin und da ist eine der Kategorien League of Legends und das habe ich vor kurzem mal ein bisschen angespielt, ja.
Okay, also Sie stecken auch, wenn es ums Spielen geht, auch ein bisschen in der Thematik, nicht nur in den wirtschaftlichen Sachen. Frau Giffey, warum ist das Lux-Haus in Berlin-Friedrichshain der richtige Standort für dieses House of Games?
Naja, es ist so, dass wenn wir uns unsere Wirtschaftsstruktur in der Stadt anschauen, dann haben wir in der Tech, im Tech-Bereich, im Creative-Tech-Bereich vier große Wachstumsfelder. Das ist Fintech, Greentech, Healthtech, Games. Und die Gamer sind nun mal in der City. Wir haben fast 200 Unternehmen hier in Berlin, fast 3000 Beschäftigte. Das ist schon eine Wachstumsbranche, die natürlich auch davon lebt, dass eben dort, wo das Leben tobt, und das ist rund um die Warschauer Straße der Fall, dass man dort zusammenkommt. Da sind andere schon, da sind die Start-ups. Wir haben über 5000 Start-ups in der Stadt und das ist einfach ein Hotspot. Und da geht es darum, dass man eben einen Ort findet, an dem Gründer, Investoren, auch Gamer eben zusammenkommen.
Und wenn Sie sagen, da gibt es schon andere, auch in dem Gebiet in Berlin-Friedrichshain, warum gibt der Senat da jetzt fast 5 Millionen Euro aus, um die da noch weiter zusammenzubringen? Also Sie sind doch schon da.
Naja, also man muss ganz klar sagen, wir arbeiten seit 7 Jahren daran, die Games-Branche hier in der Stadt zu stärken. In dieser Zeit haben wir ein Wachstum von über 75% erreicht. Das ist schon auch im Vergleich zu anderen Branchen sehr, sehr hoch. Und es geht darum eben, dass wir einen Ort für Austausch schaffen, für Innovation, für Entwicklung und dass wir all den Akteuren, die hier in der Stadt zwar schon sind, aber eben noch nicht das volle Potenzial ausnutzen, einen Ort geben, der wirklich Standortentwicklung heißt. Ein One-Stop-Shop, der bundesweite Relevanz hat. Und dieses House of Games heute, wo der Standort heute offiziell bekannt gegeben wird, ist Ergebnis langjähriger systematischer Standortentwicklung. Und das heißt Innovationsstandort Berlin, das heißt eben auch Games-Metropole Nummer 1 in Deutschland. Wir sehen, dass wir Konkurrenz aus München, aus Köln haben. Aber Berlin muss und wird vorne sein. Und da müssen wir was zu tun. tun. Da können wir nicht einfach sagen, naja, die sind eh schon da und das wird schon von alleine. Das ist aktive Wirtschaftsentwicklung in einer Branche, die sehr stark wächst und die natürlich auch am Ende Steuereinnahmen in die Stadt bringt.
Frau Giffey, dann sagen Sie mir mal in drei Sätzen, was genau bietet denn dieser Standort, außer dass man sagt, wir haben jetzt hier Bürofläche, wo sich diese Startups ansiedeln können?
Na, das Entscheidende ist, dass hier wirklich die ganze Games- und kreative Tech-Branche zusammenkommt. Es wird ein Ort sein, an dem sich Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Kultur trifft, an dem man sowohl die Start-up-Unternehmen hat, als auch etablierte Organisationen. Der Game-Verband wird da sein, Medianet Berlin-Brandenburg wird da sein. Wir werden Förderinstitutionen da haben. Wir werden einen Ort schaffen, an dem Fachkräfte zusammenkommen, aber auch die interessierte Öffentlichkeit. Es wird ein Ort für die internationale Computerspielesammlung sein, die wir hier in Berlin haben. Auch das Computerspielemuseum ist Kooperationspartner. Wir werden internationale Partner wie auch Akteure hier aus der Stadt und aus dem Land haben. Die Stiftung Digitale Spielekultur ist dabei. Also viele Akteure, die am Ende dafür sorgen, Gründer, Investoren, Gamer zusammenzubringen, Fachkräfte zusammenzubringen und mehr Wert zu schaffen, als bisher das möglich ist.
Sogenannter Ankermieter ist der französische Gaming-Produzent Ubisoft. Der hat so bekannte Titel wie Far Cry oder Assassin's Creed rausgebracht. Könnte das House of Games ohne diesen Ankermieter bestehen?
Also es ist völlig klar, dass ein solches Haus natürlich Mieterinnen und Mieter braucht, große und kleine Unternehmen. Ein Ankermieter ist wichtig, aber wir haben auch an die 20 weitere, die schon interessiert sind. Das wird jetzt alles verhandelt. Wir werden die Mietverträge entsprechend unterschreiben. Heute wird der Ort bekannt gegeben und wir werden in der Planung dann Anfang 26 wirklich auch eröffnen, weil jetzt sind noch Umbaumaßnahmen nötig, die Mietvertragsverhandlungen und so weiter. Ja. Aber es ist wichtig, sowohl die Kleinen als auch die Großen dabei zu haben und auch die offiziellen Organisationen der Games-Branche, damit das auch wirklich etwas Einzigartiges in Deutschland wird, also der deutsche Games-Anlaufort, der dort entsteht.
Frau Giffey, ich frage auch deswegen, weil Ubisoft steht wirtschaftlich ziemlich unter Druck. Die haben vergangenes Jahr 17% weniger Umsatz gemacht, der Gewinn ist auch gesunken, der Aktienkurs eingebrochen, die haben 1200 Leute rausgeschmissen. Können Sie sich denn sicher sein, dass dieser Ankermieter dauerhaft das auch bleibt?
Wir müssen das House of Games und wir werden es so aufbauen, dass es eben ein zentraler Ort ist für das Berliner Ökosystem und dass es sich auch so entwickelt, dass das eben verschiedene Akteure tragen. So ist es auch angelegt und nochmal, auch der Gamesverband Deutschland ist Unterstützer. Wir haben verschiedene andere Organisationen, die mit reingehen. Sicherlich ist das ein wichtiger Mieter, aber es ist nicht entscheidend für den Erfolg des House of Games, ob dieser Mieter eben dann in dieser Form auch da ist. Aber wir haben natürlich jetzt erstmal keinen Anlass zu vermuten, dass das nicht funktioniert, sondern wir setzen darauf, dass wir gemeinsam mit den Partnern und Akteuren da ein gutes Konstrukt hinbekommen. Daran ist sehr lange vorbereitet worden und es ist getragen von vielen Akteuren. Das ist dann das Entscheidende.
Frau Giffey, hat Berlin weiter Ambitionen, eine Computerspielmesse in die Stadt zu holen? Wenn Sie sagen, dieses House of Games soll jetzt auch nicht nur ein Berliner Standort sein, sondern einer, der quasi national ausstrahlt und Kräfte und Talente anzieht?
Natürlich wollen wir große Veranstaltungen hier in die Stadt holen. Wir haben E-Sport-Turniere hier schon in der Stadt. Wir werden jetzt mit der E-Sports Flair Foundation zusammen das erste E-Sport-Team Berlin zusammenstellen. Das werden wir auch demnächst vorstellen. Also es gibt eine Reihe von Aktionen und natürlich gehört dazu auch, dass man eben messetechnisch unterwegs ist. Wie das genau aussehen kann und ob Berlin eine Messe holen muss oder eine eigene auf die Beine bringt, das werden wir dann sehen. Aber das Entscheidende ist, dass wir hier einen neuen Anlaufort, eine neue Qualität für die Games- und Kreativtech-Branche schaffen, der am Ende dazu führt, dass wir uns als Standort für dieses Feld, das eben stark wächst, das Unternehmen in die Stadt zieht, hier auch profilieren und auch am Ende Investoren nach Berlin holen und damit einen Beitrag zum Wirtschaftswachstum der Stadt leisten.
Das sagt die Berliner SPD-Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey. Heute wird der Standort des House of Games offiziell bekannt gegeben. Es wird das Luxhaus in Berlin-Friedrichshain. Frau Giffey, vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
6.53 Uhr haben wir es. 7:07.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Gestern Abend hat es hohen Besuch gegeben im Berliner Admiralspalast. Der US-Bühnen- und Filmstar John Malkovich war in einem Gastspiel zu sehen. In the Solitude of Cotton Fields hieß es. Auf Deutsch in der Einsamkeit der Baumwollfelder. RBB24-Kulturreporter Alexander Soyer war bei der ersten von insgesamt 3 Berlin-Aufführungen dieses Stücks dabei und er war vor allem vom intensiven Spiel der beiden Hauptdarsteller beeindruckt.
In the dark, when you're on your way home and whisper in your ear.
Worum es hier eigentlich so richtig geht, das ist auch nach einer guten Stunde in der Einsamkeit der Baumwollfelder noch immer nicht wirklich klar. Der, nennen wir es, Klappentext des französischen Originalstücks von Bernard-Marie Coltès aus den 80er Jahren lautet so ungefähr: Es geht um einen Verkäufer und einen Käufer, um einen Händler und einen Kunden, die darüber verhandeln, was der eine anzubieten hat und was der andere will.
And whatever it is, I can get it for you.
As for what I desire, if I could even think of such a thing here in the darkness amidst the grumblings of animals, whatever I might desire, you certainly wouldn't have it.
Was hier den Besitzer wechseln könnte oder sollte, das wird nie wirklich klar und ist letztlich auch nicht entscheidend. Wichtiger ist die Atmosphäre auf der Bühne, die von Minute zu Minute schneidender wird. Es ist ein bedrohliches Hin und Her der Worte, ein verbales Ping-Pong-Duell, das sich auch sexuell aufgeladen und gewalttätig irgendwann um Macht, Verlangen und Selbstaufgabe dreht.
You risk nothing. You know my anxiety, my hesitation, my suspicion. I don't know anything and I risk everything.
Während frühere Inszenierungen des Stücks sich vielleicht eher als Metaphern auf den Kapitalismus verstanden, hat der junge russische Regista Timofei Alexandrowitsch Kuljabin hier eher die menschliche Natur im Blick. Seine Umsetzung hat schon fast etwas von Ingmar Bergmanns Szenen einer Ehe und die von Ingeborga Dabkunietje gespielte Verkäuferfigur ist hier erstmal eine Art Mephisto, der John Malkovich als Kunden in den Bann ziehen will und dann selbst zum Opfer wird, bis die beiden dann ihre Rollen wechseln und sich wie in einem bösen Rausch gegenseitig in den Abgrund treiben.
What I detest most in this world is the way.
Es lässt sich, wie schon erwähnt, nicht vollends entschlüsseln, was hier tatsächlich erzählt werden soll. Und so ist das als Stück nicht nur anstrengend und fordernd, sondern wirkt auch ein bisschen angestrengt. Umso lebendiger ist dafür das kraftvolle Spiel der beiden Stars in den Hauptrollen, die man durch Live-Kameraaufnahmen auf einer Leinwand im oberen Teil der Bühne sogar die ganze Zeit über auch ganz nah sehen und erleben kann. Einzigartiges internationales Star-Theater mit keinem geringeren als John Malkovich. Und das allein reicht schon für einen begeisternden Abend.
Alexander Soyer war das über das Theaterstück In the Solitude of Cotton Fields. Gestern Abend hat es Berlin-Premiere gefeiert im Admiralspalast und heute und morgen ist das Stück dort auch noch einmal zu sehen.
RBB 24 Inforadio im Gespräch.
Sparen bei der Kultur. Massive Kürzungen bedrohen Berlins musikalische Vielfalt. Von der freien Szene bis zu den großen Bühnen. Gefährdet das Berlins Status als Musikmetropole? Wie soll es weitergehen mit Chören, Orchestern und Clubs? Darüber diskutiert Harald Asel mit der neuen Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson und weiteren Gästen. Heute um 18 Uhr im Humboldt-Forum. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
Werbung. Das hier ist ein Dankeschön an alle, die bei ihrer Küche nur mit dem Besten zufrieden sind. An alle, die preisbewusst sind, aber auch Wert auf besten Service legen. Und an alle, die immer noch jeden Morgen eine Gänsehaut bekommen, wenn sie ihren ersten Kaffee in ihrer Küche von Küchenaktuell genießen. Küchenaktuell, Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen. Vereinbare heute noch deinen Beratungswunschtermin, egal ob online bei dir zu Hause oder in einem unserer 17 Fachmärkte. Küchen aktuell.
Weißt du, Karle, was Dinkel bedeutet?
Dinkel?
Dinkel ist das Superfood aus Deutschland.
Wo gibt's das?
Im Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Bergsteiger Müsli von Seidenbacher.
Das Wetter für Berlin und Brandenburg. Da gibt es heute meist dichte Wolken und im Verlauf von Nordwesten her schauerartigen Regen. Später auch einzelne Gewitter. Es ist windig. Die Höchsttemperaturen 17 bis 22 Grad. Schauen wir auf die Werte aktuell. Die liegen in Frankfurt bei 9 Grad, 12 Grad sind es in Brandenburg an der Havel. Und in Berlin sind es auch zwischen 9 und 12 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Tobias Mück.
A2 Berlin Richtung Magdeburg zwischen Ziese und Burg Ost. Stau wegen Bergungsarbeiten. Dort ist nur die linke Spur frei. Aktuell etwa 1,5 Stunden Verzögerung. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Spreeau. Die Abfahrt Königs Wusterhausen ist wegen Bergungsarbeiten gesperrt. A15 Richtung Dreieck-Spreewald zwischen Rogosen und Cottbus Süd. Stockender Verkehr wegen Bauarbeiten. Etwa 10 Minuten mehr Fahrzeit. B158 Richtung Berlin zwischen der A10 Abfahrt Hohenschönhausen in Blumberg und Ahrensfelde. Stau 10 Minuten Verzögerung. Stadtverkehr Berlin, etwas Geduld brauchen Sie gerade auf der A100 Richtung Wedding ab Detmolder Straße und in Köpenick auf der Rudolf-Rühr-Allee Richtung Wohlheide. Mitte der Tunnel Alexanderplatz ist in Richtung Leipziger Straße bis Donnerstag früh gesperrt. Der Verkehr wird über die oberirdische Parallelfahrbahn geführt. Bauarbeiten bei der S-Bahn. Bis heute Betriebsschluss wird die S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet. Zwischen Bornholmer Straße und Waldmannslust fahren Busse. Unseren Verkehrsservice finden Sie auch in der RBB 24 Inforadio App.
Es ist 7 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Morgen. Der Gouverneur von Kalifornien spricht von der, Zitat, gestörten Fantasie eines diktatorischen Präsidenten. Gemeint ist der Schritt von Donald Trump, weitere Kräfte der Nationalgarde und reguläre Soldaten zum Einsatz nach Los Angeles zu schicken. Dazu gleich mehr live von unserem Korrespondenten nach den Nachrichten mit Tobias Mück.
US-Präsident Trump hat wegen der Proteste in Los Angeles weitere Soldaten in die kalifornische Metropole beordert. Konkret geht es um zusätzliche 2000 Nationalgardisten und etwa 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte. Trump hatte bereits 2000 Nationalgardisten mobilisiert, was der kalifornische Gouverneur Newsom als unnötige Eskalation bezeichnet. In den vergangenen Tagen hat es bei Demonstrationen immer wieder Ausschreitungen gegeben. Die Proteste richten sich gegen das rigide Vorgehen der Einwanderungsbehörde gegen Migranten. USA-Korrespondentin Kerstin Klein.
Die Nationalgarde, das sind Reservisten, auch Soldaten, aber eigentlich Menschen, die einem anderen Beruf nachgehen. Die Marines, das sind Berufssoldaten, das ist eine Eliteeinheit, also Männer und Frauen, die eigentlich in den Krieg ziehen. Und die sollen jetzt in Los Angeles so lange stationiert sein, bis die von Trump versprochenen 2000 Nationalgardisten dort überhaupt ankommen. Das heißt, das ist durchaus als eine weitere Eskalation zu bewerten.
Der Berliner Senat gibt heute bekannt, an welchem Standort das sogenannte House of Games eingerichtet werden soll. Wie der RBB exklusiv aus Kreisen der Spieleindustrie erfahren hat, ist dafür das Lux Berlin in der Nähe der Warschauer Brücke vorgesehen. Dort sollen sich vom kommenden Jahr an Unternehmen der Games-Branche, aber auch Kultur- und Bildungsinstitutionen niederlassen. Ähnliche Projekte gibt es auch in anderen deutschen Städten, aber nicht in dieser Größe. Das Land Berlin stellt 4,6 Millionen Euro bereit. Im RBB 24 Inforadio hat Wirtschaftssenatorin Giffey eben gesagt, in der Games-Branche konkurriere Berlin mit Städten wie München und Köln. Um Berlin ganz nach vorne zu bringen, müsse man investieren. Das sei aktive Wirtschaftsentwicklung, die am Ende auch Steuereinnahmen in die Stadt bringe, sagte Giffey. Russland hat die Ukraine erneut massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Auch die Hauptstadt Kiew war wieder betroffen. Bürgermeister Klitschko sprach von einem anhaltenden massiven Angriff. Er rief die Einwohner auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Nach Angaben der Militärverwaltung gab es Schäden in mindestens 3 von 10 Stadtbezirken. In Odessa im Süden der Ukraine wurde nach Behördenangaben mindestens 1 Mensch getötet. Schon in der Nacht davor hatte die Ukraine eine beispiellose Angriffswelle gemeldet. Nach Angaben aus Kiew war es der größte russische Drohnenangriff seit Kriegsbeginn. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig